Wir machen weiter im Hebräerbrief im 9. Kapitel und ich bitte euch nach Möglichkeit aufzustehen, wenn ich den heutigen Predigttext lese. Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum, denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte. Der vordere Teil, worin der Leuchter war, und der Tisch und die Schaubrote, und dieser vordere Teil heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gekrönt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil der Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. In den anderen Teil aber ging nur einmal im Jahr allein der Hohepriester, und das nicht ohne Blut, das er opferte, für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen heute Morgen in dein Heiligtum hier auf der Erde schauen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns segnest, dass wir das recht verstehen. Dank sei dir, dass du unser Gott bist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Was ihr hier im Bild seht, ist etwas, was mir und wahrscheinlich auch euch relativ fremd ist. Stiftshütte, ein Zelt in der Wüste, das ist ein Nachbau, der heute in Israel zu sehen ist. Das war, bevor Israel in das Land Kanaan kam, der Wohnort Gottes. Das war der Ort, wo geopfert wurde zur Sündenvergebung. Und das war der Ort, den im Zelt tatsächlich nur die Priester betreten durften. Und wir haben gehört, das Allerheiligste, sogar nur der Hohepriester, einmal im Jahr. Im günstigsten Falle wären wir den Israeliten gewesen, wären wir so weit gekommen. Hier bis zum Brandopferaltar, zumindest wenn wir Männer gewesen sind, und hätten für unsere Sünden opfern lassen. Und dann wäre hier symbolisch ein großes Schild gewesen: Wir müssen draußen bleiben. Und da, wo Gott wohnt, im Zelt hinten, Allerheiligstes, da wären wir, außer du wärst Hohepriester gewesen, niemals hingekommen. Hier im Text haben wir eben gehört, von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, heute Morgen gerade mal über diese Dinge zu reden. Was ist eigentlich in diesem Zelt, diesem geheimnisvollen Zelt, Wohnort Gottes? Und was bedeutet das? Und in der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, wie all das wirklich einen Bezug zu Jesus hat. Bin ich heute eigentlich laut genug? Ist es heute okay? Ich habe irgendwie kein Gefühl. Jetzt machst du es lauter. Dann hoffe ich, dann halt es, glaube ich. Ja. Gehen wir ins Heilige. Die erste Abteilung, die nur die Priester betreten durften. Da ist die Rede davon, von einem Leuchter, Vers 2 in diesem vorderen Teil. Ein Leuchter, von einem Tisch mit den Schaubroten. Ich möchte über diese beiden Dinge sprechen. Das ist einmal der Leuchter. Ich werde euch heute nur Bilder zeigen von einem Modell. Denn wir wissen nicht mehr, wie diese Dinge ausgesehen haben, mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist der siebenarmige Leuchter, die Menorah. Da haben wir nämlich eine Abbildung. Das ist in Rom Titusbogen. Und als der spätere Kaiser Titus den Tempel erobert und zerstört hat, hat er die Tempelgeräte mitgenommen und seinen Triumph dort in diesem Triumphbogen in Rom dargestellt. Und da ist unter anderem die Menorah zu sehen, siebenarmige Leuchter. Ein Leuchter, der ist noch nicht direkt bei Gott im Allerheiligsten, aber er ist im Heiligen. Dieser Leuchter erinnert mich ganz, ganz stark sowohl im Alten Testament als natürlich auch im Neuen Testament an Jesus. Alten Testament, Jesaja 49, Jesus, der leidende Gottesknecht, ein Licht für alle Völker. Und dann natürlich im Neuen Testament, Johannes 8, Vers 12, da spricht Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich finde diese Übersetzung so treffend. Wird nicht in der Finsternis umherirren. Ohne Jesus, der wirklich Licht in unser Leben bringt, da irren wir im Leben umher. Wir wissen nicht wohin, wir wissen nicht, was richtig ist. Wir haben kein Ziel. Es ist ein reines Umhertapsen. Was wäre gewesen, wenn dieses Licht, die Menorah, hier im Heiligen geblieben wäre? Dann hätten die Priester sich daran freuen können. Gott ist das Licht. Es heißt am Anfang des Johannesevangeliums, dass das Licht in diese Welt kommt, um alle Menschen zu erleuchten. Gott lässt dieses Licht nicht für die meisten Menschen verborgen bleiben, sondern sein göttliches Licht ist Mensch geworden, damit wir nicht mehr länger in der Finsternis umherirren müssen. Das ist für mich die erste ganz, ganz wichtige Bedeutung dieser Stiftshütte, das Licht, von dem da symbolisch immer wieder zu sehen war, für einige, ist für alle Menschen gekommen. Für alle. Das ist die Liebe Gottes. Und das lässt sich Gott so viel kosten, dass er nicht einfach Licht werden lässt. Das hat er ja bei der Schöpfung gemacht. So fängt die Bibel an. Es werde Licht, sondern dass er sich selbst die Mühe macht, Mensch zu werden. Finsternis muss weichen. Das Licht Gottes kommt in diese Welt. Wie wird es heute hier Licht? Auch das steht für diese Menorah. Es gibt wenige Aufträge Jesu oder Funktionen Jesu, die er auf uns überträgt. Aber das ist so eine. Jesus spricht: Ich bin das Licht. Und dann sagt er uns in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Ob ihr euch gerade so richtig hell fühlt und Licht der Welt. Also mir geht es heute Morgen irgendwie nicht ganz nach Licht der Welt. Wir haben heute Morgen die Nachricht bekommen, dass Ulrikes Vater gestorben ist. Und das ist irgendwo auf der einen Seite Erlösung von den Leiden. Ja, wir sind vor fast auf den Tag genau 3 Jahren zum ersten Mal hingefahren, um Abschied zu nehmen. 3 Jahre Abschied und 3 Jahre, wo natürlich vor allem er sich sehr, sehr geplagt hat. Immer wieder warten auf den Tod. Und das ist so, als würde, auch wenn es auf der einen Seite Erlösung ist, heute Morgen die Dunkelheit reinbrechen. Dunkelheit. Wir sind so oft von Dunkelheit bedroht. Und ich bin so froh, dass wir hier heute Zugang zum Heiligen haben. Wir müssen nicht mehr draußen bleiben. Und dass wir ein Stück Licht von Jesus bekommen, holen im Heiligtum und dann weitergeben. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Und dieser Vers geht weiter, Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die gut sichtbar auf dem Berge liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Das ist so eine Zusage. Es kommt nicht darauf an, wie ich mich heute Morgen fühle, sondern wenn Jesus einen Menschen zu seinem Kind gemacht hat, dann wird das zu sehen sein. Das wird Auswirkungen haben. Der wird das Licht in diese dunkle Welt wirklich bringen können. Wir hatten vor vielen Jahren mal noch in Karlsruhe an Ostern haben wir uns ganz früh in der Kirche getroffen und haben Osterkerze angezündet. Da gehen so kleine Lichter auf, ein schöner Brauch. Ich möchte euch Mut machen, wirklich dieses Osterlicht allen Menschen zu bringen. Jeder auf seine Art. Der eine wird es vielleicht durch Worte tun, von Jesus reden. Das hat Jesus Großes getan. Er ist für verlorene Menschen gestorben. Er will dich retten aus deiner Sündhaftigkeit. Er will, so wie wir es vorhin gehört haben, eine neue Schöpfung aus dir machen. Nicht so ein kleines bisschen rummodellieren. Der eine wird es durch Worte machen. Ein anderer wird vielleicht gerne argumentieren. Da wird so ein Argument nach dem anderen abgewogen und da wird widerlegt und so weiter. Das ist das, was ich gerne mache. Der Paulus war auch so ein Typ, oder? Da werden Argumente hin und her bewegt. Der Nächste, und da bin ich eher beim Petrus, der sagt den Leuten auf den Kopf zu, du bist auf dem Weg in die Hölle. Auch das ist Licht weitergeben. Wir hatten vor einigen Wochen diese sehr, sehr eindrückliche Predigt von Werner über Johannes den Täufer. Ottern gezüchtet und was da alles kommt. Das ist Konfrontation. Manchmal muss man Menschen auch mit der Wahrheit konfrontieren. Und das bringt Licht ins Dunkel. Oder du erzählst, was dieses Licht aus dir gemacht hat. So hat Jesus mich verändert. So war ich. So wäre ich auch geblieben. Ich kam da nicht raus, aber Jesus hat mein Leben neu gemacht. Zeugnis geben. Ihr seid das Licht der Welt, kann auch sein, dass ich es einfach auslebe. Einfach ganz natürlich auslebe. Christen sind positiv anders. Nicht irgendwie aufgesetzt, nicht irgendwie seltsam, sondern ganz normal anderen dienen. Und auch das fällt auf. Und schließlich habe ich hier noch stehen, das Einladen. Einladen. Komm doch mit in die Gemeinde. Schau es dir an. Oder auch nach Hause einladen. Ich war überrascht in der Vergangenheit, wenn uns gerade auch fremdländische Menschen gesagt haben, ihr seid die ersten Deutschen, die überhaupt mit uns gesprochen haben. Oder die uns gar zu sich nach Hause eingeladen haben. Wie sollen Menschen von diesem Licht erfahren, wenn sie nie mit Christen in Berührung kommen? Ihr seid das Licht der Welt. Ich gehe ins Heiligtum, dort wo die Menorah, wo das Licht Gottes ist, Jesus, und bringe das Licht zu den Menschen. Das ist der Auftrag, in den wir hineingenommen worden sind. Ein zweiter Gegenstand, der Tisch mit den Schaubroten. Da seht ihr schöne Brote liegen. Und dass die essbar waren, erfahren wir auch im Alten Testament, wenn nämlich davon gegessen worden ist. Ganz normales Brot. Auch das noch nicht direkt in der Gegenwart Gottes, aber im Heiligen. Was hat denn Brot im Heiligen zu suchen? Manchmal spielt man ein bisschen die geistlichen Dinge gegenüber den irdischen Bedürfnissen aus, als sei das nicht so wichtig. Für Jesus war das sehr wichtig. Nicht umsonst kommt auch im Vater Unser, da wo uns Jesus beibringt, wie man beten soll, vor: unser tägliches Brot gib uns heute. Natürlich müssen wir essen. Und dieses Schaubrot weist auch hin auf Jesus, unseren Versorger. Jesus sagt so wunderbar in Matthäus 6, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Dieses Schaubrot steht auch für unseren Wert. Gott, unser Versorger. Aber es ist auch Jesus nicht nur der irdische Versorger, sondern der himmlische. Das ist ein Thema, das Jesus ganz besonders oft aufgegriffen hat. Ganz stark in Johannes 6, in Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Geistlich hungrig, das ist gut. Nur wenn du dann nicht versorgt wirst von Jesus, dann verkümmerst man. Geistlich durstig ist ja gut. Man sehnt sich nach Gott, dass er einen versorgt. Wenn dieser Durst nicht gestillt wird, dann ist das fatal. Es ist die Begegnung mit Jesus, der geistliche Segen. Es geht aber noch darüber hinaus. In Johannes 4 sagt Jesus, meine Speise ist es, dass ich den Willen Gottes tue. Das ist ein Vers, an dem habe ich zu knabbern. Ihr auch? Ich frage mich, gerade dieser Tage persönlich, kann es sein, dass mein geistlicher Hunger und mein geistlicher Durst manchmal deshalb nicht gestillt ist, weil ich nicht wirklich das tue, was Gott für mein Leben vorhat? Ist vielleicht deshalb Lebenshunger da und ist vielleicht auch deshalb nicht wirkliche Stille, Frieden, Shalom in meinem Leben? Wie soll ich von diesem Brot des Lebens und diesem Wasser des Lebens, das Jesus gibt, satt werden, wenn ich nicht ausreichend mit ihm lebe? Ihr merkt, ich habe euch noch nichts Neues erzählt, oder? Das, was dort in der Gegenwart Gottes ist, im Heiligen, wo wir jetzt waren, und auch im Allerheiligsten, wo wir gleich hingehen, das ist unsere Grundausrüstung. Gott in diesem irdischen Heiligtum hat lauter Symbole, die für unser Leben lebensnotwendig sind. Geistlicher Segen im Übermaß. Gehen wir ins Allerheiligste weiter. Das Allerheiligste ist jetzt der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, der Ort, wo Gott wohnt, der Ort, den nur der Hohepriester einmal im Jahr betreten durfte, der Ort, zu dem wir jetzt durch Jesus Zugang haben. Ich hoffe, es erinnert sich noch jemand an Karfreitag dieses Jahr. Da habe ich über dieses Thema gesprochen. Faszinierendstes Thema. Ich darf direkt zu Gott kommen. Direkt ins Allerheiligste. Ich bin jetzt nicht mehr beschränkt auf einen Blick in den Himmel, sondern ich darf ein Stück Himmel, verzeiht diese Formulierung, ich darf ein Stück Himmel betreten. Wie sieht es eigentlich im Himmel aus? Ich lese uns aus Jesaja Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6, das ist jetzt 700 Jahre vor Jesus. Da tut Jesaja einen Blick in den Himmel. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Das sagte ich, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, das hier hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Heilig, 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 sodass selbst die Türschwellen beben. Da ist so eine Gewalt der Gegenwart Gottes, so eine Herrlichkeit Gottes, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Das ist der Ort, wo wir jetzt hinwollen. Ins Allerheiligste treten heißt nicht, wir gehen irgendwo hin, mal kurz in den Gottesdienst, sondern wir möchten in die heilige Gegenwart Gottes. Und der Jesaja merkt sofort, das passt überhaupt nicht, dass ich da reingehe. Und ich glaube, der Jesaja war nicht der Schlechteste hier auf der Erde. Aber auch dieser Mann Gottes merkt genau, der heilige Gott und ich sündiger Mensch, das passt nicht. Ich muss vor diesem heiligen Gott vergehen. Und er wird dann eine sehr eindrückliche Symbolik mit einer glühenden Kohle berührt, die Lippen, weil die unrein sind. Es ist hier das Beispiel unseres Redens. Die Lippen berührt, da muss offenbar eine große, große Veränderung geschehen, dass jemand vor Gott treten kann, gesühnt, die Sünde gesühnt werden kann, die Schuld getilgt werden kann und erst dann kann ein Mensch das Allerheiligste betreten, ohne zu sterben. Was findet sich, gehen wir zurück ins irdische Heiligtum, in der Gegenwart Gottes? Was findet sich da? Das ist einmal ein goldener Räucheraltar. Da sieht man so eine, ja, das ist interessant nachgebildet. Eigentlich sehen die Dinger mehr aus wie so eine Schaufel. Im Griff hat's, nur die sind vorne wie so eine Kohlenschaufel geöffnet normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier rund ist. Die hier, stellt euch die noch vorne offen vor. Genau, vorne offen, so sieht das archäologisch aus. Und da konntest du glühendes Räucherwerk auch vom Altar nehmen, auf den Altar legen, damit der Wohlgeruch nach oben steigt. Hier im Hebräerbrief, anders als im Alten Testament, steht dieser Räucheraltar im Allerheiligsten. Im Alten Testament steht er direkt davor. Das ist kein Fehler in der Bibel, sondern das bringt zum Ausdruck, dass das Räucherwerk, der Wohlgeruch, zu Gott hineinzieht. Unsere Gebete, die sind unvollkommen. Die müssen ein Stück weit noch ein etwas Abstand von Gott haben. Aber dann zieht es ins Allerheiligste, unsere Gebete. So wie dieser Rauch vor Gott kommt, so jedes unserer Gebete. Habt ihr auch schon oft darüber gestaunt, dass Gott mein schwaches Gebet überhaupt zur Kenntnis nimmt? Was hat mein Gebet mit dem heiligen Gott zu tun? Er in seiner Liebe ist wirklich daran interessiert, dass sein Kind mit ihm redet. Das ist die Symbolik hier. Es heißt in der Offenbarung, Offenbarung 8, Vers 3 und 4, da kommt ein Engel mit solch einer goldenen Räucherpfanne an den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gegeben, den er auf dem goldenen Altar vor dem Thron verbrennen sollte, um so die Gebete aller Heiligen vor Gott zu bringen. Aus der Hand des Engels stieg der Weihrauch mit den Gebeten zu Gott empor. Gott ist wirklich an unseren Gebeten interessiert. Wir beten nicht ins Leere hinein. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wo Gott manchmal doch sehr fern zu sein scheint. Und da scheint mein kleiner Räucheraltar nicht mehr direkt beim Allerheiligsten zu stehen, sondern irgendwo ganz da hinten. Und es scheint nicht mehr im Allerheiligsten anzukommen. Das ist so eine Zusage Gottes, wenn er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, ich lasse mich finden. Ihr werdet mich finden. Das ist im Buch Jeremia. Psalm 27, Vers 8. Sucht mein Angesicht, sagt Gott. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Und im nächsten Vers, verbirg nicht dein Gesicht vor mir, weise deinen Knecht nicht im Zorn ab. Du wurdest meine Hilfe, verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Jetzt gehen wir direkt ins Allerheiligste. Da haben wir die Lade des Bundes, das ist dieser Kasten, mit Gold überzogen. Das sind noch die Tragestangen. Damit wurde dieses Heiligtum durch die Wüste getragen und schließlich später im Tempel Salomos abgestellt. Das ist der Ort, wo zur alttestamentlichen Zeit Sühnung geschieht. Da werden die Sünden eigentlich vergeben. Durch das Blut, das der Hohepriester einmal im Jahr dorthin gebracht hat. Ich habe euch an Karfreitag gesagt, dass Jesus genau das im himmlischen Heiligtum gemacht hat. Er ging ins Allerheiligste mit einer Schale seines Blutes und hat das hier an den Ort der Versöhnung gebracht, der Sühne. Das Ganze ist überdeckt von zwei Cherubim. Ich weiß nicht, ob Cherubim so aussahen. Ich habe mal die Bibel durchsucht, wie sieht ein Cherub, so ein himmlisches Wesen, aus? Wir wissen sehr wenig über sie. Wir wissen noch nicht mal, wie ihr Angesicht aussah. Flügel haben sie. Was sie hier haben, sie decken diesen Ort wie schützend, wie verbergend mit ihren Flügeln ab. Was war in der Bundeslade? Das sind einmal die Tafeln des Mose. Auch das ganz, ganz zentral, die Tafeln des Mose. Die Lade enthält die Tafeln des Bundes, den der Herr mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus Ägypten führte. Gott schließt mit Menschen einen Bund. Gott legt sich fest. Gott verpflichtet sich Menschen gegenüber. Das unterscheidet unseren Gott von allen anderen Göttern. Und das ist hier niedergelegt, dort, wo Gott gegenwärtig ist. Für den Menschen heißt das, wenn das vor dem Angesicht Gottes niedergelegt ist, das hat so einen Stellenwert. Diese guten Gebote Gottes, wenn ich die halte, mit Gottes Hilfe, dann wird wirkliches Leben gelingen. Da hat sich Gott ganz genau überlegt, was ist gut für mich, in all seiner Liebe, und gibt uns schützende Gebote. Es wird ja manchmal verglichen mit so Leitplanken. Leitplanken. Wenn ihr mal in den Bergen wart, wisst ihr noch besser, wozu Leitplanken gut sind. Wenn du mal auf einer Bergstrecke gefahren bist, wo nur eine Art Wäscheleine gespannt war, dann weißt du noch besser, für was Leitplanken gut sind. Also ich karikiere jetzt nicht. Das gibt es tatsächlich. Das sind die Gebote Gottes. Leitplanken, dass wir nicht in den Abgrund stürzen. Und das ist hier in der heiligen Gegenwart Gottes. Gott sagt, 5. Mose 6, der Herr hat uns verpflichtet, alle diese Gesetze zu halten und den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns das ganze Leben lang gut geht und er uns Leben schenkt. Sinnvolles, zielgerichtetes Leben. Das zeigt aber auch den Bund. Auch das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle. In der Gegenwart Gottes wird an den Bund erinnert. Altes Testament, der alte Bund. Aber ein Kapitel vorher in Hebräer 8 heißt es, das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spricht der Herr. Ich lege meine Gesetze in ihr Inneres hinein und schreibe sie ihnen in ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wir sind im neuen Bund. Jetzt liegen diese Tafeln nicht mehr hier drin. Jetzt sind sie hoffentlich hier. Gott lässt sie nicht mehr dort im Verborgenen. Gott lässt diese Tafeln des Gesetzes nicht mehr nur in seiner Gegenwart und uns schriftlich, sondern er legt seine Gebote in uns hinein. Schreibt sie auf unser Herz, gibt uns seinen Geist, dass wir sie tun können. Und diese Tafeln, Bundesschluss, das zeigt die Treue Gottes, die Treue Gottes. Ich mag sehr diesen Vers, 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selbst nicht verleugnen, heißt, das gehört zu seinem ureigensten Wesen. Ich Mensch kann nicht sagen, dass Treue zu meinem ureigensten Wesen gehören würde. Und wenn ich nehme, wie oft ich Gott schon gekränkt habe, durch meine Sünde, durch meine Untreue und oft auch durch die Gleichgültigkeit ihm gegenüber, dann staune ich über die Größe Gottes, die zu seinem innersten Wesen gehört. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Was ist noch in der Bundeslade? Da ist die Rede von Manna, von himmlischem Brot. Eine wunderbare Geschichte im Alten Testament, wo die Israeliten durch die Wüste beginnen zu ziehen. Und sie müssen ja irgendwie versorgt werden. Von was kannst du dich in der Wüste ernähren? Und Gott sagt, am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen werdet ihr satt sein von Brot. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gedacht, ja, Gott unser Versorger, wunderbar. Aber erinnert ihr euch, den Versorger hatten wir schon bei den Schaubroten. Was hat es mit diesem Manna, diesem Himmelsbrot noch auf sich? Ihr habt vorhin diese vielleicht etwas überraschende Textlesung aus dem 4. Buch Mose gehört. Da hast du Stäbe gehabt, auf denen stehen die Namen der 12 Stämme Israels. Und auf einem Stab stand für den Stamm Levi der Name von Aaron, dem Hohepriester. Und innerhalb dieser 12 Stäbe beginnt einer auszutreiben. Wunder. Der Stab Aarons. Als Bestätigung dafür, Aaron ist wirklich von Gott als Priester eingesetzt. Ist es dann der Gott, der Wunder tut, an das dieser Stab erinnert? Ja, auch. Und dann kam ich darauf, was diese beiden Texte verbindet. Welches Stichwort bei Manna immer wieder vorkommt und welches Stichwort hier beim krönenden Stab Aarons immer wieder vorkommt. Das ist gar nicht positiv. Das ist das Stichwort Murren. Das sagt der Herr zu Mose, trag den Stab Aarons zurück vor die Bundesurkunde. Das ist da. Dort soll er aufbewahrt werden als ein Zeichen für alle Aufsässigen. Mach mir auf diese Weise ihrem Murren ein Ende. Hat das was zu suchen in der heiligen Gegenwart Gottes? Mein Murren, meine Unzufriedenheit mit Gott, meine Enttäuschung, wenn ich empfinde, er hat mir mal wieder nicht genug Segen zukommen lassen. Ich habe scherzhaft zu meiner Frau in der Vorbereitung gesagt, glücklicherweise ist Murren nicht mein Problem. Doch genau das ist mein Problem. Ich bin immer wieder mit Gott nicht zufrieden. Und wie ernst diese Geschichte ist, merkt man, dass ausgerechnet das nicht im Vorhof ist, wo der Brandopferaltar stand, nicht im Heiligen ist, sondern gar noch im Allerheiligsten und dort noch bei den Bundestafeln. Gott lässt selbst mein Murren, meine Unzufriedenheit, mein Hadern mit ihm ganz nah an sich heran. Es ist Erinnerung für mich, wie ich bin, und es ist ein Zeichen, wie sehr Gott sich eigentlich auf uns einlässt. Gott könnte doch sagen, Mensch, was bildest du dir eigentlich ein? Nein. Er lässt selbst meine Klage, mein Murren, meine Unzufriedenheit an sich heran und er ändert sie. Ich möchte mit den beiden Cherubim über dem Ort der Versöhnung schließen. Wir gehen nicht mehr nach Jerusalem, wenn wir es denn könnten, zu dieser Bundeslade, zu den Cherubim. Denn Gott hat sich selbst und uns Menschen mit sich auf Golgatha versöhnt. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Wir können direkt zu Gott kommen. Die meisten von uns kennen die Stelle, wo zum ersten Mal solche Cherubim vorkommen. Drittes Kapitel der Bibel, der Sündenfall war gerade geschehen. Da heißt es, Gott vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Weggeschickt aus der Gegenwart Gottes. Und auch diese beiden hier, sie sind ja irgendwie nicht so einladend. Jetzt hat Gott diese bewachende Cherubim wieder weggenommen und wir können zurück zu ihm, in seine heilige Gegenwart. Auch dafür steht, was möglich ist durch Jesus. Komm ins Allerheiligste, Gott lässt sich finden. Und ich möchte euch bitten, dass wir das jetzt gemeinsam tun.